Wir haben einiges heute gehört über Präzisionsmedizin, über Biomarker und über Vernetzungen, vor allem wie das die Pädiatrie funktioniert. Und ich habe jetzt mit dieser Berufung keine ehrenvolle Aufgabe, die spezielle Pädiatrie zu vertreten und insbesondere die Immunologie, Hämatologie und Onkologie, und wollte noch eine weitere Erfolgsstory mal erzählen anhand einer seltenen Erkrankung. Und diese war tatsächlich möglich, weil die Hämato-Onkologen wirklich patientenorientiert gearbeitet haben, sich wirklich gut ausgetauscht haben und international vernetzt waren. Und man sieht, dass noch in den 70er Jahren die meisten hämato-onkologisch erkrankten Kindesalter ein Todesurteil waren. Und durch diese Vernetzung und wirklich klinische Studien, die immer von Studie zu Studie sehr konsequent mit kleinen Schritten, und man muss sich vor Augen führen, dass meiste dieser Erkrankungen auch sehr seltene Erkrankungen sind, bis auf die lymphatische Leukämie im Kindesalter sind alle seltene Erkrankungen, alle diese solide Tumoren, so dass man heutzutage hier ganz stolz, und das ist europaweit, weltweit, europaweit, und in Österreich stehen wir eigentlich europaweit auf erster Stelle, gibt es auch einen Bericht und eine Publikation, dass wir bei den lymphatischen Leukämien und bei manchen Tumoren schon fast bei 100%iger Heilungsrate stehen, und selbst die myeloische Leukämie, das eigentlich eine sehr schwierige Erkrankung ist, schon bei 70% Erfolgsrate haben. Die Erkrankung, über die ich erzählen wollte, steht nicht hier, weil in diesen Jahren immer wieder die Vorstellungen gewechselt haben. Ist das eine bösartige oder nicht bösartige? Ich habe es damals gelernt, dass eigentlich eine immunologische Dysregulation sein sollte, und deswegen ist nicht auf diese Folie. Diese Erkrankung hat mich aber nach Wien gebracht, und bei dieser Erkrankung, dieser Langhaarzellhistiozytose, hat Wien und Österreich viel beigetragen, beginnend mit Professor Arthur Schul als Radiologe und mein Mentor und ehemaliger Boss Professor Gardner, so dass wir bei dieser Erkrankung für die ganze Welt die Studienzentrale in Wien seit mehr als 30 Jahren haben und wir das weiter behalten dürfen. Ich habe mich vorwiegend mit klinischen Problemen beschäftigt, mit prognostischen Faktoren, Therapiespezifizierung und Behandlungsmethoden. Und damit Sie wissen, was für eine Erkrankung das ist, das reicht nicht, dass sie selten ist, aber die Erkrankung ist klinisch extrem heterogen, und das können Sie hier sehen, dass die ursprünglich verschiedene Krankheitsbilder als unterschiedliche Erkrankungen beschrieben wurden. Hier noch der Beitrag von Professor Schuller, aber auch die letalisierte Erkrankung, die eigentlich eine leukämische Zustand beschreibt, und eosinophiles Granulom und so weiter. Und man hat Jahre gebraucht, bis man auf diese pathologischen Gemeinsamkeiten, auf Konzept von Histiozytose X gekommen ist, das viele auf der Uni gelernt haben, und später, dass das Langhaarzellhistiozytose umbenannt wurde. Und heutzutage wissen wir, dass das eine Neoplasie ist, eigentlich eine maligne Erkrankung, obwohl sie von dem klinischen Verlauf hier weiterhin sehr unterschiedlich ist. Man hat in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten von den Hämato-Onkologen klinische Studien begonnen durchzuführen. Man hat aber realisiert, dass bei dieser Erkrankung selbst eine USA-weite Studie nicht sehr viel bringt. Und dann sind in den 80er, 90er Jahren diese Fachgesellschaft Histocyte Society gegründet. Und da sind das Ära der internationale Studien begonnen. Ich habe diese Fachgesellschaft 92 beigetreten und jetzt dafür 3 Jahre diese auch führen. Und St. Anna Kinderspital ist hier abgebildet, einmal in der Vergangenheit und einmal heutzutage. Und rumherum diese Fachgesellschaft, diese Histocyte Society, ist ein breites Netz gewachsen. Wir arbeiten gemeinsam mit Elterninitiativen, das sind Vereinigte Staaten, die uns wirklich dort kräftig unterstützen. Wir haben aber auch diese deutsche Histiozytose-Hilfe, die uns wirklich ein guter Partner ist. Wir haben mittlerweile so auch Einteilungen, 2 Gruppen, eine amerikanische und eine europäische, die gerade sich formiert. Und wir haben eine Privatinitiative von einem Elternpaar, die ein Kind mit sehr schlechter neurodegenerativer Erkrankung durch LCH haben, und dort ein Think Tank einmal pro Jahr stattfindet, wo wir Konzepte aus anderen Erkrankungen, vor allem Grundlagenforschungsergebnisse, versuchen auf diese Erkrankung zu übertragen. Und Das wird dann in der History Society umgesetzt. Und hier sehen Sie die Studienzentrale, die von Professor Gardner 1983 nach Wien gebracht wurde und bis heute auch weiter funktioniert. Somit haben wir jetzt eine kumulative Patientenzahl hier mit fast über 4000 Patienten mittlerweile. Und das ist auch ein Schatz, aus dem man wirklich schöpfen kann und weiterkommen kann. Was wusste man aber in den 80er Jahren? Ist so, dass man immer sagen sollte, man weiß nicht, was die Ursache ist, man weiß nicht, was für eine Pathogenese ist. Man wusste, dass die Erkrankung überwiegend bei Kindern vorkommt, obwohl auch ausreichend Erwachsene davon betroffen sind, nur die werden weniger diagnostiziert. Und man wusste, dass der Verlauf wirklich von einer Spontanheilung bis zu einer rapide Progression mit Todesfolge alles möglich ist. Und da sind die Fragestellungen, würde ich auch die Zeit ein bisschen sparen. Man wusste aus der klinischen Erfahrung hier, dass die monosystemische Erkrankung, also wenn ein Organsystem betroffen ist, die Prognose relativ gut ist. Das Problem ist ja bei Erkrankung mit zwei oder mehr betroffenen Organen. Und dann ist wichtig, welche Organe das sind. Es gibt das Konzept, das sogenannte Risikoorgane. Das ist eigentlich nicht unser Verdienst, das ist ein amerikanischer Arzt, LaHaye. Nur da gab es zwei kleine Unschärfen. Was bedeutet das hämatopoetische Dysfunktion? Reicht das nur die Zytopenie im Blutbild oder muss man im Knochenmark nachschauen? Eine Arbeit von uns hat gezeigt, dass das Blutbild ausreichend ist. Das zweite war, dass die Lungenbeteiligung auch ein Risikoorgan galt, aber bei einer retrospektiven Analyse dieser großen Kohorte haben wir gezeigt, dass die Lunge eigentlich aus dieser Klassifikation weggenommen werden sollte. Ich habe noch als PhD-Student in Moskau mich die Frage gestellt, wenn man all diese bestehenden Klassifikationssysteme nimmt, irgendwie stimmt alles, dass es gute und schlechte Gruppen gibt. Nur komischerweise auch in der schlechten prognostischen Gruppen sind viele Patienten, Gott sei Dank auch, die überleben. Und da habe ich die Frage gestellt, warum, was ist da los? Und da, diese Frage hat mich nach Wien geführt und hier in St. Anna Kinderspital anhand der alten deutschsprachigen Studien haben wir festgestellt, dass sehr wichtig ist nicht nur, ob diese Risikoorgane beteiligt sind, sondern ob der Patient, was heutzutage auch in der Onkologie auch ein Usus ist, sehr wichtig ist, wie der Patient auf die Therapie anspricht. Und sehr schnell, nach 6 Wochen, konnte man sehr gut diskriminieren, welche Patienten eine experimentelle Therapie brauchen. Und das ist ein Verdienst, was dann eigentlich in allen internationalen Studien so praktiziert wird, dass der Organbefall zu Beginn, zur Diagnose mal bewertet wird und dann das Ansprechen nach 6 Wochen und Patienten, die Risikoorganbeteiligung haben, nicht gut ansprechen, eigentlich früher nicht überlebt haben und eine experimentelle Therapie benötigen. Ich werde es kurz machen. Es gab die alte deutschsprachige Studien in dieser GPOH-Gruppe und seit 90er Jahren die 3 internationale Studien mit insgesamt über 1000 Studienpatienten. Und was wir erreicht haben, ist eine Verbesserung der Überlebensrate bei mittlerweile über 90%. Wir sind etwas bescheidener bei der rezidivfreien Überlebens, aber auch da wurden diese von über 50, 60 auf 30 bis 35. Und wenn man genauer schaut, wird man sicherlich die Frage kommen, naja, einmal hatte sie gewusst in 83, 90er, die deutsche Studien, warum hat es so lange gedauert, dass man wieder dort ist? Weil damals ein internationaler Konsens erreicht werden sollte, die Engländer waren konservativer und wollten nicht viel behandeln und wir müssten über die Zeit lernen, dass eine längere Therapiedauer eigentlich die Rezidive reduziert und sind wieder in der letzten LCH3-Studien draufgekommen, dass wir länger behandeln müssen und haben eigentlich die Ergebnisse reproduziert. Trotz dieser Erfolge bleiben sie noch ein bisschen Mortalität, es bleibt aber genug, ausreichend Morbidität durch die Rezidive, durch die bleibenden Folgen sind vor allem endokrinologische Probleme, Diabetes insipidus centralis, andere Hormonausfälle und eine seltene, aber sehr schreckliche Komplikation ist die sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Wir haben, um diese Fragen zu lösen, eine 4. Studie begonnen, und die war sehr optimistisch. Wir wollten für alle klinischen Szenarien was lernen und was den Patienten anbieten. Deswegen ist es so komplex, aber ich habe Erstlinientherapien, wo wir Fragen beantworten, ob Zusatz und ein Medikament und eine Länge mehr als ein Jahr was bringt. Wir haben Rezidiv-Zweitlinientherapien für Patienten, die nicht sehr schwer krank sind. Wir haben solche Konzepte für Patienten, die sehr schwer krank sind und früher nicht überlebt haben. Und wir sind jetzt dabei, auch diese neurodegenerative Problematik anzugehen. Und diese Studie ist mittlerweile in 22 Jahren eröffnet. Ich darf es aus hier leiten, aber es gibt auch einen Vice-Chair aus den Vereinigten Staaten. Wir haben schon über 500 Patienten inkludiert, bis jetzt mit guter Compliance, und ich hoffe, dass wir in den nächsten 5 Jahren diese Studie auch erfolgreich abschließen werden können. Was wissen wir heutzutage, seit etwa 7 Jahren, dass eine myeloische Neoplasie ist, dass wir Mutationen in dem Mapkinase-Signalübertragungsweg vorfinden und eigentlich solche, die bereits erwähnt wurden, bei Melanom, bei Karzinome und so weiter. Deswegen ist auch die Biologie sehr faszinierend, was man alles bei der gleichen Mutation haben kann. Die Frage ist, wo, in welche Zellen und an welcher Stadium sie entsteht, offensichtlich. Und nach dieser Erstbeschreibung von dieser BRAF-V600E-Mutation 2010 aus der Gruppe aus Boston, in kurzer Zeit, in 7 Jahren, ich will gar nicht alles zeigen, wir haben schon Mutationen bei etwa 3/4 der Patientinnen. Es gibt noch Patienten, wo wir nicht wissen, was los ist, aber schlussendlich ist diese Kaskade am Ende bei ERK immer aktiviert. Und das eröffnet jetzt die Möglichkeit, selbstverständlich für diese bereits angesprochene Liquid Biopsies, und selbstverständlich sind die eine Möglichkeit, obwohl sie nicht alle Eigenschaften darstellen. Das könnte man gleichzeitig für Stratifizierung und Staging und auch für Responsebeurteilung, damit man von dieser Röntgenstrahlen mal wegkommt. Und da, weil auch Medikamente schon verfügbar sind, wäre auch eine Präzisionstherapie möglich. Nur hier braucht man auch Vernunft und finden, für welche Patienten was notwendig ist. Und es geht um Proof of Principle. Es gibt meines Wissens bisher nur 2 publizierte pädiatrische Fälle, die mit einem Inhibitor behandelt wurden und wo man auch diese minimale Resterkrankung im Blut bestimmt hat. Und wir haben bei einigen Patienten gesehen, dass grundsätzlich man eine minimale Resterkrankung bestimmen kann. Bei diesem Kind, was wir mit Kollegen aus Bratislava gemeinsam behandelt haben, sehen wir, dass wir mit einem BRAF-Inhibitor ein super ansprechen. Das ist dieses schwerkrankes Kind mit Fieber, mit großen Organen, mit Panzertopenie, innerhalb von 10 Tagen eigentlich gesund wird. Wir müssen aber viel noch lernen, weil man sieht, wenn man die Therapie hier abgebrochen hat und gesagt, hoffentlich reicht das, dass der Patient rezidiviert hat. Und da sieht man auch unten, dass minimale Resterkrankung dann auch wieder anzusteigen begonnen hat. Also, ob wir Patienten heilen können, ist noch eine Frage der Zukunft. Und hier Ausblick auf was wir auch in Wien machen, gemeinsam mit Sam und mit meiner Kollegin Caroline Hutt aus St. Anna Kinderspital. Wir haben ein Projekt mit einer Einzelzellanalyse mit NGS. Und wir haben auch eigentlich, jetzt werden wir europaweit das etablieren, dass wir Patienten, die in die Studie eingeschlossen sind, minimale Resterkrankung. Es bleibt aber nur zu entscheiden, ob wir Cell-Free-DNA verwenden oder gesortete CD1-positive Zellen verwenden. Aber an sich, das ist etwas, was wir in der Zukunft auch beabsichtigen. Und so komme ich zum Schluss eigentlich, dass auch die klinische Forschung, diese Versorgungsforschung mit Blick auf die Bedürfnisse des kranken Kindes sehr viel bringt, auch wenn man nicht viel über die Grundlagenforschung weiß, und dass die internationale Kooperation, die Vernetzung, was heute mehrmals betont wurde, extrem wichtig ist für seltene Erkrankungen. Aber ist auch eine Warnung auszusprechen, ist alles sehr faszinierend, aber in dieser Omics-Ära mit diesen neuen Inhibitoren und Präzisionstherapien kommen andere Fragen. Die Entscheidungen werden immer komplexer für uns, man muss immer mehr Faktoren berücksichtigen, und sind die gesundheitsökonomischen Implikationen nicht zu unterschätzen. Deswegen ist ein vernünftiger Zugang auf die Zukunft sehr, sehr wichtig. Also ich wollte mich nur bedanken, weil das alles Teamarbeit, was ich erreicht habe, seit ich in Österreich bin, und vor allem bei meinen Mentoren und der Gruppe LCH-Gruppe, aber auch für meine Kolleginnen und Wegbegleiter auf die pädiatrische Hämato-Onkologie, mit denen ich weiterhin, auch wenn ich in Kaff bin, gemeinsam arbeite. Herzlichen Dank.